Heute zu Gast im Zweite Luft Podcast ist Andreas Hennemann, Bereichsleiter Partnermanagement bei Jobrad. Willkommen zu Folge 63 des Zweite Luft Podcast. Und heute geht es um ein Thema, das bei uns im Sport, auf dem Arbeitsweg und in der ganzen New Sports Economy eine riesige Rolle spielt: Dienstradleasing. Und zwar mit niemand Geringerem als dem Marktführer Jobrad. Direkt zum Einstieg habe ich zwei Zahlen mitgebracht, die zeigen, wie relevant das ganze Thema inzwischen wirklich ist. Auf der einen Seite gibt es über 7 Millionen Menschen in Deutschland, die heute Jobrad-berechtigt sind, also die einen Jobrad über ihren Arbeitgeber, ihre Arbeitgeberin abschließen könnten. Laut einer Studie haben zudem 16,8 Millionen Beschäftigte generell Zugang zu Dienstradleasing. Das sind immerhin 44% aller ArbeitnehmerInnen in Deutschland. Also wir sprechen überhaupt nicht mehr von einer Nische, das ist absoluter Mainstream. Mein heutiger Gast, der bringt tiefe Einblicke mit in das Thema. Andreas Hennemann ist der Bereichsleiter Partnermanagement bei Jobrad. Im Gespräch, was wir gleich führen werden, klären wir natürlich einmal die Basics, also wie funktioniert überhaupt Dienstradleasing, warum ist das Modell so erfolgreich, welche Rolle spielen Arbeitgeber, Fachhandel und die Bike-Community und wie viele Jobräder eigentlich schon auf den Straßen so unterwegs sind. Kleiner Spoiler an der Stelle schon mal vorweg, an Spitzentagen steigen tatsächlich mehr als 2500 neue JobradlerInnen auf ein Rad und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen pro Tag. Das ist nicht weniger als ein echter Kulturwandel. Wir sprechen außerdem über Pendler, über Sportler, über Freizeitfahrer, grundsätzlich über Typologien der Jobrad-Nutzer, über diverse Motivationen, über Mikromobilität und darüber, wie stark E-Bikes den Markt tatsächlich aktuell treiben. Und wir schauen auch nach vorne. Welche Vision hat Jobrad so für die Zukunft? Wie nachhaltig verändert das Dienstrad unsere Städte und unseren Alltag? Und eine Sache, die muss ich hier gleich zu Beginn klarstellen, weil wir im Gespräch darüber stolpern. Ich sage an einer Stelle: größte Fahrradgarage der Stadt. Gemeint ist von mir natürlich, Jobrad hat die größte private Fahrradgarage der Stadt. Das klären wir direkt im Talk, aber ich wollte es fairerweise schon in der Einleitung richtig einordnen. Jetzt aber genug der warmen Worte vorweg. Mir hat die Folge in Freiburg vor Ort richtig, richtig Spaß gemacht. Rein jetzt in Folge 63 mit Andreas Hennemann von Jobrad und euch jetzt viel Spaß beim Hören. Eine neue Woche, eine neue Folge und die Zweite Luft hat sich heute mal wieder auf Reisen begeben und zwar ziemlich in den Süden der Republik. Ich befinde mich kurz vor der Schweizer Grenze, kurz vor dem Elsass in Frankreich und sitze in Freiburg und mir gegenüber sitzt bei der Firma Jobrad der gute Andreas Hennemann. Hallo, guten Morgen, lieber Andreas.
Hallo, schönen guten Morgen, Felix.
Lieber Andreas, bevor wir dich näher kennenlernen, bevor wir Jobrad näher kennenlernen, erstmal so eine ganz allgemeine Frage. Das Fahrrad, das ist ja ein doch nicht unbedeutendes Thema für Jobrad. Was bedeutet denn das Fahrrad für dich im Alltag? Ist es eher ein Fortbewegungsmittel, ist es ein Sportgerät oder vielleicht auch einfach ein ganz melancholisch ein Ort zum Runter?
Schönerweise alles. Also ich nutze das Fahrrad sowohl sportlich als auch als Fortbewegungsmittel und stelle eigentlich in beiden Situationen fest, wie gut man dabei runterschalten kann, manchmal auch aufschalten. Aber das ist aus meinem Alltag persönlich nicht wegzudenken. In der Garage steht kein Auto, aber alles voll mit Fahrrädern. Die Familie ist da ähnlich getrimmt und wir reisen eigentlich ganz, ganz viel mit dem Fahrrad durch die Gegend.
Magst du denn mal verraten, also du leitest ja das Partnermanagement bei Jobrad, kann man so sagen. Wie wurde denn das Fahrrad zu deinem ja doch beruflichen Schwerpunkt an der Stelle?
Also ich habe bei der Telekom sehr lange im Partnermanagement gearbeitet und bin dann auch eine ganze Zeit lang ins Mobilitätsdepartment rüber gewechselt, wo wir für den Konzern die Mobilität begleitet haben und habe dort auch das Dienstradleasing ausgeschrieben. Und das hat den Weg geebnet, dann zum Marktführer zu stoßen und das Partnermanagement hier aufzubauen. Wurde damals neu gegründet, das Partnermanagement, weil wir gesagt haben, unsere Partner, unser Point of Sale ist so wichtig für uns, dass es darf einen eigenen Bereich dazu geben, der mit den Partnern zusammen fokussiert arbeitet. Und das war mein Wechsel, wo ich dann sozusagen das Fahrrad zum Beruf gemacht habe.
Was verstehst du denn als Partner? Die Fahrradwirtschaft tatsächlich, also Fahrradhersteller, Fahrradhändler, was zählt da alles mit dazu?
Also es zählt im Grunde genommen alles dazu, weil wir auch die gesamte Bandbreite bespielen und die gesamte Bandbreite in unserem System ja irgendwie Teil hat. Wenn du mal guckst, da gibt es die D2C-Hersteller, die direkt herstellen und auch vertreiben. Es gibt ganz, ganz viele fantastische Fachhändler da draußen. Wir haben das größte Fachhandelsnetzwerk in Deutschland. Das ist unser Point of Sale. Da kommt unser Endkunde hin und möchte beraten werden. Aber es gibt auch ganz viele namhafte Hersteller in Deutschland, mit denen wir gute Sachen zusammen machen.
Vielleicht kannst du mal ganz kurz erklären, für die wenigen, die das noch nicht wissen, ihr habt ja mittlerweile schon eine beachtliche Anzahl an Rädern auch auf die Straße gebracht, aber vielleicht magst du dieses generelle Prinzip Dienstradleasing kurz mal in einem Abriss erklären, was sich so dahinter verbirgt und wie viele Vorteile das eigentlich für jeden Arbeitnehmer und auch Arbeitgeber haben kann.
Also Dienstradleasing folgt ja der Idee, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer ein Fahrrad zur Verfügung stellt und dabei erlaubt der Staat, dass die Leasingraten, die der Arbeitgeber ja dann an den Leasinggeber zu bezahlen hat, aus dem unversteuerten Brutto bezahlt werden. Dadurch tritt ein Steuereffekt ein und der ist, je nachdem wie die Steuerparameter des Arbeitnehmers sind, bis zu 40% gegenüber einem Direktkauf vom versteuerten Netto. Also das ist die erste Unterscheidung. Und die zweite Unterscheidung ist, es gibt sehr, sehr viele Arbeitgeber, die es als reines Benefit obendrauf, aufs Gehalt obendrauf legen, weil sie diesen Benefit-Charakter betonen möchten. Das ist die zweite Variante, die es da gibt. Dann fällt übrigens auch eine Besteuerung weg. Stichwort Dienstwagen. Wenn dir dein Arbeitgeber etwas gibt, wie einen Dienstwagen, dann gibt es Besteuerungsregeln. Das ist diese 1%-Regel, die man vielleicht schon mal gehört hat. Die fällt, wenn es ein reiner Benefit ist, sogar ganz weg. Bei den anderen Fahrrädern, also bei dem ersten Modell ist es so, dass auch das relativ stark begünstigt wird gegenüber dem Auto.
Warum glaubst du, ist dieses Modell mittlerweile, die 2 Millionen Räder hatte ich ja schon erwähnt, vielleicht kannst du da gleich noch ein Update zu geben, aber was glaubst du, macht das Modell und auch gerade insbesondere Jobrad so erfolgreich, dass man euch ja eigentlich als den absoluten Platzhirschen wahrnimmt?
Da kommen jetzt viele Sachen zusammen. Also ich fange vielleicht hinten an. Man kann das mit dem schönen Ricola-Slogan sagen, wir haben es erfunden oder wer hat es erfunden? Ich war es nicht, es waren unsere beiden Gründer, respektive die Gründerfamilien, die es erfunden haben. Den Uli Prediger hat das ja damals sehr stark getriggert, dass man ihm einen Dienstwagen angeboten hat, aber kein Dienstfahrrad. Und er wollte überhaupt keinen Dienstwagen. Das war sozusagen die Nukleus-Idee. Und das ist natürlich sehr, sehr stark gewachsen. Was man dazu sagen muss, und das beantwortet vielleicht den ersten Teil der Frage, man hat es hier verstanden, das von vornherein sehr digital zu denken, sehr gut zu integrieren, sehr smooth zu machen. Das heißt, sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer haben da nicht viel Aufwand mit. Das läuft relativ gut durch. Es ist alles extrem gut digital integriert. Hat dazu geführt, dass wir nicht nur Marktführer am Anfang waren, sondern es bis heute geblieben sind und momentan sogar ziemlich stark auch wieder Marktanteile zurückgewinnen, trotz herausfordernder wirtschaftlicher Zeiten. Und das ist vielleicht so ein bisschen das Geheimnis dahinter. Kann man so ein bisschen so in dieses baden-württembergische, wir machen alles sehr genau und sehr präzise einordnen und so gut funktioniert es dann auch.
Sind es denn nach wie vor, also ich habe von 2 Millionen Jobrädern gelesen, die ihr auf die Straße gebracht habt, aber wie viele sind es aktuell? Sind es sogar noch mehr mittlerweile?
Also wir warten gerade so ein wenig vorweihnachtlich gestimmt auf das 2-millionste Rad. Die Gewinnspiele sind draußen, die Fachhändler sind informiert, die Arbeitgeber sind informiert und wir warten jetzt gerade so darauf, dass das 2-millionste Rad Klick macht. Das 2-millionste Rad kommt und es ist in der Tat so, dass wir also viele Millionen Kunden haben, die Jobrad berechtigt sind und jetzt das 2-millionste Rad auf die Straße gebracht haben. Von der ersten Million bis zur zweiten Million sind jetzt gerade mal 3 Jahre vergangen. Also das Konzept wächst weiter.
Ja. Wie kompliziert ist es denn eigentlich, wenn ich jetzt sage, ich bin Arbeitgeber, dass ich selber sage, ich möchte Jobrad meinen Mitarbeitenden anbieten?
Also man unterschreibt einen Rahmenvertrag, der im Grunde genommen die Abwicklung regelt und danach kommt eine Integration in einer Tiefe, die der Arbeitgeber bestimmen kann und wünschen kann. Also wir können auch Vollintegration in HR-Systeme, also die absolute Digitalisierung geht auch, aber man kann es im Grunde genommen auch auf einem niedrigeren Niveau integrieren. Es gibt Datensätze, die dann in die Lohnbuchhaltung eingespielt werden und dann erscheint das im Grunde genommen im Lohnsystem in der steuerlich korrekten Abwicklung. Nochmal explizit gesagt, man tritt mit Jobrad in Kontakt und unterschreibt einen Rahmenvertrag und benennt einen Verantwortlichen.
Und für Händler, ich kenne durchaus auch Händler, die ja, erzählt haben, dass sie sich dann sozusagen bei Jobrad gemeldet haben, aber wie läuft dann so eine Händlerintegration?
Das ist relativ ähnlich für den Arbeitgeber. Es gibt einen Rahmenvertrag, den wir mit dem Fachhändler schließen, wo so ein bisschen gegenseitige Rechten und Pflichten drin sind. Die Fachhändler haben alle eine Warenwirtschaft. Wir haben auch da eine Tiefenintegration jetzt an den Markt gebracht dieses Jahr. Das heißt, je nachdem, wie der Fachhändler aufgestellt ist, geht auch da ein Auftrag direkt in unser System durch. Da muss nichts mehr handschriftlich von A nach B kopiert werden, wie es vielleicht mal in den Anfangstagen so war. Auch da sind wir Vorreiter, was das Thema Integration und digitale Integration anbelangt. Was beim Fachhandel sehr wichtig ist, ist, dass die Verkaufenden auf der Fläche gut geschult sind, weil, wie gesagt, da taucht der Endkunde oder die Endkundin auf und hat mitunter Fragen zum Leasing. Wie funktioniert das eigentlich? Es ist am Ende ein erklärungsbedürftiges Finanzprodukt und eben nicht nur ein erklärungsbedürftiges Fahrrad. Da kommt so ein bisschen beides zusammen. Deswegen gucken wir auch sehr stark drauf, dass sich unsere Fachhändler gut auskennen. Ich hatte vorhin was von der Akademie erzählt, die wir hier in diesem Raum aufnehmen, damit auch neue Mitarbeitende beim Fachhändler sich das mal angucken können am Wochenende und selber auch verstehen, wie das funktioniert.
Ihr macht das mit Schulung, aber seid ihr auch teilweise bei Händlern oder HändlerInnen vor Ort, um dafür zu sorgen, dass dann auch der Jobrad-Aufkleber draußen am Laden dran hängt, dass die Kundinnen wissen, hier kann ich ein Jobrad abschließen, oder wie ist das so vor Ort?
Also auf den Aufkleber kommt es gar nicht mehr so dolle an, weil mittlerweile so ziemlich alle Fachhändler in Deutschland, die Fahrrad machen oder Reparatur machen. Es gibt ja mittlerweile auch viele Fahrradhändler, kann man nicht mehr sagen, Reparaturwerkstätten, Teil des Jobrad-Systems sind. Und wir haben einen Außendienst, der vielleicht in der Vergangenheit auch sehr stark Wert darauf gelegt hat, dass Jobrad so im Branding präsent ist. Wir managen mittlerweile eigentlich mit unseren Partnern viel mehr so die Potenziale. Also wie spricht man einen Kunden optimal an? Wie sorgt man auch dafür, dass ein Kunde oder eine Kundin die Inspektionen wahrnimmt, sich möglicherweise für ein Anschlussleasing interessiert? Also diese Strecke mit den Fachhändlern zu gestalten, ist viel mehr bei uns im Fokus als jetzt den Aufkleber draußen anzugucken.
Hast du denn allgemeine Zahlen zum Dienstleasing oder Dienstradleasingmarkt? So, hast du ja über eure Zahlen schon gesprochen, aber kannst du sagen, wie viele Dienstleasingräder so in Deutschland zum Beispiel unterwegs sind?
Ich fange mal mit einer anderen Zahl an. Jeder fünfte Arbeitnehmer in Deutschland kann Jobrad machen. Jobrad. Das heißt, wir haben mit knapp unter 50% Anteil am Leasingmarkt diese Marktführerposition bisher sehr, sehr gut verteidigen können. Sie baut sich momentan durchaus wieder auf und wieder aus. Wir operieren relativ stabil mit unseren Zahlen, sehen aber, dass teilweise Marktbegleiter von uns gerade ein bisschen rückbauen. Das heißt, unser Marktanteil steigt wieder. Wir sehen, dass momentan viele Arbeitgeber, die schon Dienstradleasing hatten, zu Jobrad rüber wechseln, weil sie ihre Verträge auslaufen lassen und Interesse an unserer Dienstleistung bekommen haben. Wo wir noch ein klares Ausbaupotenzial haben, ist bei der Durchdringung sozusagen der Berechtigten. Ja? Also wie viele Menschen, die können, machen es am Ende des Tages. Da sind wir wieder bei erklärungsbedürftiges Finanzprodukt. Wie kriegt man das den Menschen gut beigebracht? Das ist auch die Agenda, nahegebracht. Das ist die Agenda, die uns als Firma momentan sehr stark antreibt.
Okay, ja, ich habe teilweise schon bei uns im Verlag die Aufgabe gehabt, Kolleginnen oder Kollegen und Kolleginnen zu erklären, wie es funktioniert, dass sie sich auch ihr Jobrad abschließen lassen können.
Ich meine, wir arbeiten maximal über die Website, wir arbeiten über Plattformen wie unser SC-Sponsoring, es einfach breit in die Gesellschaft reinzutragen. Viele Millionen Menschen sehen jeden Samstagabend das Jobrad-Logo und wir sehen das natürlich auch auf den Klickzahlen auf der Website, wo das Ganze super mundgerecht, bedarfsgerecht dann auch präsentiert wird, wie funktioniert es. Aber dieses Thema, was ich vorhin meinte, einmal brutto und netto da sauber übereinander zu kriegen, das ist der erste Schritt, um es für sich auch interessant zu finden als Nutzer. Und dann kommt alles andere. Was ist eigentlich drin im Package? Warum ist es eigentlich besser, als wenn ich mir ein Fahrrad kaufe? Stichwort durchversichert, Stichwort Inspektionen mit dabei, etc. pp.
Gibt es denn auch oder habt ihr Nutzertypologien, also zum Beispiel Unterschiede zwischen Pendlern, Sportlern oder Freizeitfahrern?
Am Ende des Tages möchte ich fast ketzerisch sagen, ist es mir egal, weil was der Mensch mit diesem Fahrrad macht, ist eine persönliche Entscheidung. Wir gucken uns natürlich an, was kaufen wir da ein und schauen uns die Statistik sehr, sehr genau an, weil daraus ja möglicherweise auch Folgeaktivitäten beim Fachhändler entstehen können. Also wir haben 80% E-Bikes im Portfolio. Das ist natürlich ein sehr, sehr großer Anteil. Deswegen ist sozusagen unser Durchschnittsfahrrad auch deutlich teurer als das in Deutschland allgemein verkaufte Durchschnittsfahrrad. Das macht es auch übrigens für den Fachhandel wiederum super interessant, auf Jobraten, auf Dienstradleasing zu setzen. Und je nachdem, was du damit an Bord hast, kennst du ja selber, also irgendwie eine Bremse einstellen war früher easy. Mit den Scheibenbremsen ist es ein bisschen weniger easy. An den Motor traue ich mich auch nicht mehr ran. Also insofern kommt bei 80% E-Bikes natürlich eine Folgeüberlegung auch für den Fachhändler in Betracht. Wie hole ich diese Kunden regelmäßig bei mir auf die Fläche, mache Zusatzumsätze mit denen? Das ist der Teil, der interessant ist. Aber ob das dann am Ende ein Citybike ist oder ein Downhiller, das ist nicht so wichtig primär für uns.
Müsste der Fahrradmarkt oder die Fahrradhändlerschaft nicht unendlich dankbar dafür sein, dass es vor vielen Jahren diese Idee gab? Also könnt ihr das überhaupt so sagen oder merkt ihr die Dankbarkeit des Marktes? Weil ich denke mir so, wie viel weniger Räder wären abgesetzt worden ohne das Thema Dienstradleasing?
Also wir hatten das auch in unserer internen Vorbereitung besprochen. Das ist, glaube ich, das klassischste Beispiel für das Henne-Ei-Prinzip. Ja. Was war zuerst, das E-Bike oder das Dienstradleasing? Das werden wir hier nicht aufgelöst bekommen. Fakt ist, es ist wahnsinnig gewachsen und 2 Millionen Räder, wie gesagt, 80% davon sind E-Bikes, die sprechen für sich. Also was mir viel wichtiger ist als Dankbarkeit, ist eine gute Kooperation. Und ich glaube, das leben wir bei Jobrad am intensivsten, eben auch als Marktführer und als diejenigen, die sich das Thema Premium am stärksten auf die Fahnen geschrieben haben. Wir haben vor 2 Jahren die Jobrad Partner Community gegründet. Da engagieren sich momentan knapp 150 Händler, darin dieses System besser zu machen, tiefer zu integrieren, weiter auszubauen. Und das ist eigentlich die Dankbarkeit, auf die es mir am meisten ankommt, nämlich zu sagen, hey, wo geht die Reise hin und wo ist Potenzial, Gutes noch besser zu machen.
Kommen wir nochmal kurz auf das Modell zu sprechen. Du hast ja mehrfach betont, dass ihr ein kompliziertes Finanzprodukt sein könnt. So, sage ich es mal so. Wie wichtig ist es denn für Jobrad, sich von klassischen, ich sag mal, klassischen Leasing- oder Finanzierungsmodellen abzugrenzen, dass es eben nicht ein Kredit ist, den ich jetzt abschließe?
Also du hast das Stichwort gesetzt. Ne? Bei einer klassischen Kauftransaktion ist es im Zweifelsfalle so, ein Kunde entscheidet sich einmal und dann ist allerhöchst fraglich, wann der nochmal auf der Fläche auftaucht, ob er nochmal auftaucht, ob er irgendwie einen Schaden hat. Wenn ich er sage, meine ich sie übrigens mit. Und das ist natürlich beim Leasing eine ganz andere Sache und zwar sowohl aus Sicht des Nutzers, der einfach anders auf dem Rad drauf sitzt, als auch aus Sicht des Fachhändlers. Als wir das erste schicke E-Bike zu Hause hatten und dann mal so die Frage aufkam, fahre ich damit eigentlich jetzt zum Bahnhof? Um Gottes Willen, nein. Reifte irgendwann so der Gedanke so, naja, könnte ich aber trotzdem machen, weil das ist echt gut versichert. Und wenn das Ding anfängt zu quietschen, weil die Bremse sich irgendwie verändert, dann weiß ich halt auch, dass ich zum Fachhändler gehe und da einen guten Service bekomme, der im Package halt schon drin ist. Jetzt ist das Teil 3 Jahre lang intensiv genutzt worden und es stellt sich die bange Frage, will ich das wirklich kaufen oder habe ich mich nicht eigentlich gut dran gewöhnt, wie es läuft, auch auf dem Konto und mache einfach ein Anschlussleasing und hol mir was Schickes Neues, wissend, dass das alte Fahrrad über unsere Loop-Zweitverwertungsgesellschaft gut wieder in den Markt zurückgeführt wird. Also das ist ja eigentlich viel mehr dieses Jobrad als ein Cash-Kauf und da unterscheidet sich es auch von allen anderen Varianten, wie ich mir ein Fahrrad leisten kann.
Lass uns kurz mal über Loop sprechen. Also wenn ein Leasing ausläuft und der die Kundin das Rad nicht übernimmt, dann landet es dort und wird dort wieder weiterverkauft. Oder wie muss man sich das vorstellen?
Genau, das ist auch gerade von unserer in den letzten 2 Jahren extrem stark angewachsenen Entwickler-Crew neu aufgesetzt worden. Du kriegst als Kunde einen initialen Ping, wie du dich entscheidest. Du hast verschiedene Payment-Methoden mittlerweile im Hintergrund, wie du möglicherweise möglicherweise diesen Restkaufpreis, der dann noch anfällt, entrichten magst. Aber wenn du sagst, eben nee, Fahrrad darf gehen, dann geht das an Logistikdienstleister, der einen Abholtermin mit dir vereinbart und dann wird es eben zurückgeführt an die Loop. Die bauen gerade ein riesiges neues Werk in Sachsen-Anhalt mit über 20.000 Plätzen für Bikes. Wir sind der größte, also nicht nur der größte Aufkäufer für neue Fahrräder auf dem Weltmarkt sehr wahrscheinlich, sondern auch der größte Refurbisher für Zweiträder. Und da gehen die Räder hin, werden professionell aufbereitet und dann über Online an Endkunden verkauft. Mit dem Jahr Anschlussgarantie, was wir in Deutschland haben, also das ist auch gut sorgenfrei. Und da geht auch nichts raus, was irgendwie kaputt ist. Da sind Fahrradmechaniker beschäftigt, die das Ding refurbischen.
Das heißt, wenn ich sage, ich möchte kein Dienstradleasing machen, sollte ich aber auf jeden Fall mal bei Jobrad Loop vorbeigucken. Vielleicht kann ich da ein Schnäppchen machen.
Schöne Alternative, ja.
Ich habe so eine These mal aufgestellt, dass viele NutzerInnen davon berichten, dass Jobrad ihnen den Einstieg in mehr Bewegung erleichtert hat. Spürt ihr nicht nur unter den Händlern, da hast du es ja so ein bisschen schon angerissen, aber spürt ihr auch unter Endkonsumenten so eine Art Community, dass es so ein bisschen, dass da so eine Zusammenhalt oder Zusammengehörigkeitsgefühl entsteht?
Also das Community-Ding ist ein total spannendes. Ne? Wir haben jetzt vor 3 Jahren das mit dem SC-Sponsoring begonnen und vor circa 2 Jahren das ja auch mal aufgelegt, wie kommen die Leute eigentlich zum Stadion? Wir sehen, dass jeder Sechste zum Stadion radelt mittlerweile. Wir pushen das auch mit Aktionen, medienwirksam. Wir spenden da Gelder für jeden, der mit dem Fahrrad zum Stadion kommt. Das ist cool, wenn man vor Ort ist. Ne? Da bilden sich natürlich immer noch die Autoschlangen derjenigen Menschen, die vielleicht aus dem Umland oder von weiter weg kommen. Aber wer es irgendwie kann, fährt dann mit dem Fahrrad raus. Und das ist schon irgendwie so eine riesige radelnde Gruppe, die sich dann da auf dem Hinweg und auf dem Rückweg über diese breite Allee aufmachte. Das ist ein sehr, sehr schönes Gefühl und ich glaube, wir haben da noch viel, viel Ausbaupotenzial, das bundesweit auch in Communities reinzubringen. Wir machen in unserem Magazin Radhelden, wo regelmäßig über Leute berichtet wird, die auf dem Fahrrad was machen. Neulich war dann jemand drin, der ein Bestattungsunternehmen betreibt und das mit dem Lastenrad in irgendeiner Form auch bewerkstelligt. Bisschen skurril, aber auf jeden Fall worth mentioning. Fand ich auch irgendwie schön.
Wie wichtig sind denn eure Partner, ich sag mal vom Fachhandel bis zum Arbeitgeber, wenn man tatsächlich sagt, man möchte dann doch so Aktionen befeuern? Also spielt ihr sowas dann eigentlich nur über, ich sag mal, über eure Kanäle oder zum Beispiel das SC Freiburg Beispiel, wenn ihr da Sponsor seid und irgendwie es attraktiv machen wollt, dass Freiburger Firmen, also Fans von Freiburger Firmen zum ich glaube Europaparkstadion heißt es mittlerweile, fahren wollen. Wie pusht ihr das dann auch oder verlasst ihr euch drauf, dass das die Fans über die beispielsweise SC Freiburg-Kanäle wahrnehmen oder was sind da so die probaten Mittel?
Also wir sprechen natürlich auch immer stärker über die gängigen Kanäle unsere Endkunden an. Wir sehen aber, dass es maximal stark darauf ankommt, wie der Arbeitgeber auf das Thema drauf schaut. Da, wo ich vorher gearbeitet habe, bei der Deutschen Telekom, haben wir das Thema extrem intensiv gepusht, weil wir als Arbeitgeber auch ein sehr, sehr starkes Eigeninteresse daran erkannt haben, Mitarbeitende aufs Fahrrad zu bringen, weil da einfach wahnsinnig viel Benefit auch für den Arbeitgeber drin steckt. Wir sehen das in unserer Arbeitgeberkundschaft. Wir haben über 100.000 Kunden, so mehr oder minder das Who is Who der deutschen Wirtschaft und auch der deutschen Verwaltung in zunehmendem Maße, weil die auch das Thema gerade für sich nutzbar machen. Je stärker der Arbeitgeber das in der Belegschaft auch platziert und immer wieder platziert und im Zweifelsfalle auch für Formate sorgt, wo sich Leute informieren können, desto stärker wird es genutzt. Also insofern ist diese Dreiseitigkeit im System, ja, da gibt es auch Jobrad, wir können was machen, aber es gibt eben auch den Arbeitgeber und den Fachhändler. Ein ganz, ganz wichtiges Moment, dass sich das auch durchsetzt.
Hast du Beispiele als mit deinem Partnermanagement, wo ihr erlebt habt, dass eigentlich Jobrad ganze Belegschaften plötzlich gemeinsam aufs Rad steigen, dass ihr wirklich, wir haben so ein bisschen auch vielleicht die Kultur eines Unternehmens irgendwie umkrempelt. Also ich habe die Hoffnung, dass du mir jetzt von vielleicht einem Mittelständler erzählen kannst, der früher ganz viele Hardcore-Auto-Fans da waren und jetzt irgendwie immer mehr Fahrrad gefahren wird. Hast du da Beispiele zufällig?
Ich habe zwei sehr, sehr schöne Beispiele und zwar wirklich auch aus sozusagen relevanten Branchen. Einer unserer Referenzkunden, wenn nicht sogar der Referenzkunde, ist die Deutsche Bahn, wo man jetzt denkt, okay, die fahren maßgeblich Bahn, die fahren aber auch 100.000 Jobräder. Seit sie bei uns Kunde sind, das ist eine irre Durchdringung, die dieser Konzern, die dieser Arbeitgeber da mit dem Thema Jobrad erreichen konnte. Die machen auch wirklich viel. Wir machen viel mit der Bahn und es ist einfach ein gutes Gefühl zu wissen, dass da auch ganz, ganz viele Bahner und Bahnerinnen draußen das Fahrrad und das Jobrad für sich entdeckt haben. Und ein weiterer Kunde von uns mit einer wirklich signifikanten Durchdringung ist die BMW AG, wo also auch in den Werken mittlerweile ein reger Fahrradverkehr herrscht, was für möglicherweise auch eine gewisse Sicht der Mitarbeitenden auf dieses Medium spricht und was natürlich bei einem Autobauer gleich nochmal doppelt spannend ist.
Und wenn wir auf euch als Firma gucken, welche Rolle spielt das Thema Sport und auch Radsportkultur für euch selbst? Also fährt bei Jobrad wirklich jeder Fahrrad oder ich durfte in eurer Garage parken, also in eurer Autogarage parken, muss man dazu sagen, aber ihr habt ja auch, glaube ich, die größte Fahrradgarage der Stadt, habe ich schon gelernt heute.
Also ich würde sagen, die Fahrradflächen sind nicht ganz so groß wie die Autoflächen, aber das ist ja auch das Schöne am Fahrrad, es braucht deutlich weniger Platz. Da unten ist relativ viel E-Lademöglichkeit, aber ganz, ganz viele Menschen kommen wirklich mit dem Fahrrad zur Arbeit. Es gibt ja auch ganz viele wirklich krass Radsportbegeisterte, aber die Größe, die Unternehmung jetzt erreicht hat und die Professionalisierung, die wir erreicht haben, ziehen zum Glück Menschen jedweder Couleur an. Da sind jetzt auch viele dabei, die nicht mehr Fahrrad fahren. Also es ist nicht Einstellungsvoraussetzung bei uns, dass man Fahrradverrückt ist, aber ich glaube, es hilft auf dem Flur.
Gibt es denn aber auch unter den Fahrradbegeisterten, sage ich, auch keine Ahnung, dass man auch mal sagt, man nutzt hier die geografische Lage, also es ist ja nahe des Schwarzwalds oder am Rande des Schwarzwalds, man hat den Hausberg mit dem Schauinsland, man hat tolle Möglichkeiten, gerade auch Mountainbike zu fahren, aber auch Menschen, die gerne Berge hochfahren auf einer Straße, kommen hier auf ihre Kosten und schnell wieder runter. Aber gibt es sowas auch, dass ihr sagt, Mensch, habt ihr auch so Radsportgruppen hier so in der Firma?
Total. Also es gibt eine Fußballgruppe, die gehen Dienstags immer Fußball spielen. Es gibt verschiedenste Radsportgruppen, da muss man aber echt gucken, auf welchem Niveau die fahren. Also bei mir im Bereich gibt es ein paar Leute, da hatte man mir relativ früh gesagt, fahr da besser nicht mit. Es sei denn, die sind nur mit einem Bein auf dem Rad und da muss man ein bisschen schauen. Also jedes Niveau ist präsent und wenn man hier irgendwie ausrückt mit dem Rad, kann man sich fast sicher sein, dass man Kollegen oder Kolleginnen irgendwie trifft, die da gerade aktiv sind.
Wie wichtig sind denn für euch Geschichten oder sagen wir mal Vorbilder von Endkunden? Macht ihr auch durchaus oder macht ihr die auch sichtbar? Also wenn jetzt, weiß ich nicht, könnte ich mir in der Kommunikation auch wieder, das sind heute sehr viele Thesen meinerseits, aber sichtbar machen, wenn ihr zum Beispiel sagt, dass dieses BMW-Thema oder das Bahn-Thema, könnt ihr das auch öffentlich erzählen, also in eurer Kommunikation erzählen oder ist das dann eher ja, ein Thema, was die Unternehmen dann oder die eure Endkunden ja am Ende haben?
Beides, ne? Also dass ich dir das jetzt gerade mit der Bahn und BMW erzählen konnte, ist natürlich auch Gegenstand einer Abstimmung mit unseren Arbeitgebern. Manche möchten es auch nicht. Das respektieren wir natürlich. Wir gucken eher so auf die einzelnen Leute eben mit diesem Format Fahrradheldinnen. Wir haben ja auch auf Social Media ein Format, wo Leute posten, was sie so mit ihrem Jobrad erleben. Da kriegen wir schöne Zusprüche, in aller Regel auch ziemlich schöne Bilder und versuchen es darüber eben auch so ein bisschen aufzuladen, wie cool das eigentlich ist, mit dem Fahrrad unterwegs zu sein, in Abgrenzung zu anderen Mobilitätsformen auch, die vielleicht eher weniger attraktiv sind.
Als letzten großen Themenblock habe ich so das Thema der Zukunft nochmal mitgebracht, also die Zukunft der Mobilität. Und ich könnte mir vorstellen, dass ihr ein ganz gutes Trendbarometer vielleicht auch habt, wie sich so das Ökosystem weiterentwickelt, was es für Trends im Bereich Mikromobilität und Radsport eben gibt oder Radfahren gibt. Kannst du da Entwicklung mitgeben? Bleibt es zum Beispiel bei den Stromern? Werden es immer mehr Stromer? Was sind so Themen, die ihr tatsächlich anhand vielleicht auch von euren Absatzzahlen sehen könnt? Welche Bereiche vielleicht tatsächlich noch mehr werden?
Ich fange mal andersrum an. Also wir sind Gründungsmitglied im Verband Zukunft Fahrrad. Das heißt, wir haben auch eine starke Vertretung in Berlin, weil wir natürlich auf Bundesebene, auf Länderebene auf politische Entscheidungen zugunsten oder zulasten des Radverkehrs Einfluss nehmen möchten. Die Branche ist allgemein nicht so stark vertreten wie andere Branchen im politischen Kontext. Dafür, dass so viele Menschen auch in der Radindustrie oder im Radhandel in Deutschland Arbeit finden, ist da noch deutlich Potenzial, aus politisch sich mehr Gehör zu verschaffen. Wir haben ein kleines Büro in Brüssel aufgemacht, ging ja die Tage auch hier anlässlich des Besuchs eines Europaabgeordneten durch die Presse, weil wir auch auf europäischer Ebene für dieses Thema aufstehen möchten und Präsenz machen möchten. Es gibt ein Statement im Europakontext, dass das Jobrad-Modell / das Deutschland-Modell des Dienstrad-Leasings für die gesamte EU eine Empfehlung bekommen hat, als dasjenige Modell, wie man es am geschicktesten umsetzen kann. Das heißt, wir versuchen da auch international im europäischen Kontext ein Bewusstsein für zu schaffen, weil es eben fundamental wichtig ist, wie gut ist Radverkehr möglich und am Ende des Tages natürlich auch für uns als Firma den Leuten vermittelbar.
Woran scheitert es gerade noch, dass es in mehrere Länder expandieren kann? Was ist da so der Hauptgrund für?
Ja, es muss im Steuerrecht im Zweifelsfalle ermöglicht werden, dass es dieses Dienstradleasing mit dieser Brutto-Netto-Umwandlung so gibt, wie wir es in Deutschland aktuell haben, sodass es dann umsetzbar ist. Wir haben ja eine Präsenz in Holland, in Belgien und in Österreich aufgebaut, wo der lokale Gesetzgeber eben das auch umgesetzt hat. In anderen europäischen Märkten ist das noch nicht präsent. Da haben wir natürlich ein hohes Interesse daran, dass es irgendwann passiert.
Wie guckt ihr als Firma eigentlich auf das Thema? Es ist ja an vielen Stellen so ein, ja leider so muss man es schimpfen, so ein Buzzword, Nachhaltigkeit. Aber ihr seid ja wahrscheinlich so ein Blueprint für gelebte Nachhaltigkeit. Einmal per Produkt, aber gibt es da irgendwie noch weitere Themen, die man so sieht? Ist es wirklich nur die CO2-Reduktion oder sind es für euch auch soziale Aspekte, zum Beispiel wie Gesundheit und Lebensqualität, die ihr ja jedem Einzelnen, der sich für ein Fahrrad entscheidet, mitgeben könnt?
Ich mache mal eine ganz andere Perspektive auf. Ein Lastenrad ist eine echt nicht ganz günstige Geschichte, die sich vielleicht auch nicht jeder so mal eben aus der Portokasse leisten kann. Insofern trägt zum Beispiel das Thema Lastenrad in Verbindung mit Jobrad und eben die Möglichkeit der Gehaltsumwandlung maximal dazu bei, dass sich auch jede Familie ein Lastenrad anstelle eines Autos denken kann, was a dem Thema Nachhaltigkeit dienen kann, b dem Thema CO2-Reduzierung dienen kann, aber c auch eine ganz starke soziale Komponente hat. Das heißt, wir erreichen ja mit dem Thema Dienstradleasing die gesamte Bandbreite jetzt zum Beispiel in Deutschland auch der Bevölkerung und das ist schon auch ein Aspekt, den man nicht vernachlässigen sollte.
Wenn du so mal auf die nächsten 5 bis 10 Jahre blickst, in welche Richtung kann sich Jobrad da entwickeln? Also was ist so das Limit? Sprechen wir dann in 5 Jahren über 10 Millionen Räder oder was denkst du, ist da noch so für euch drin?
Ja, ich hatte das ja vorhin schon mal gesagt, die Durchdringung im Kreis der Berechtigten, die jetzt schon Jobrad machen können, die bietet wirklich Potenzial. Also da noch stärker reinzugehen, das Produkt noch stärker zu vereinfachen, auch digital noch stärker zu integrieren. Da sehen wir Potenzial drin, um es einfach immer attraktiver zu machen, auch in Abgrenzung zu einem Cash-Kauf. Die Fachhandelspartner spielen da eine essentielle Rolle, eben weil sie beratend sind, weil sie aber auch Teil sozusagen der Abwicklung sind und dem Nutzer oder der Nutzerin im Zweifelsfall ein Gefühl geben, wow, das ist ja irgendwie cooler, als einfach nur ein Fahrrad zu kaufen. Hier fühle ich mich wohl, hier will ich bleiben. Das noch stärker in den Vordergrund zu rücken, wird uns auch neue Interessentenschichten eröffnen und dadurch möchten wir maßgeblich wachsen.
Und was denkst du, welche Rolle wird das Fahrrad so in diesem Zyklen so einnehmen? Wird das Fahrrad noch wichtiger werden, wenn wir mehr Fahrräder auf der Straße sehen? Oder was denkst du, sind da so deine Gedanken zu dem Thema?
Also ich hoffe das sehr. Du hattest ja auch eingangs so gefragt, Was verbindet man mit dem Fahrrad? Unsere Arbeitgeberkunden verbinden ja auch ein klares Interesse damit, zu sagen, hey, die Leute kommen aufgeräumt und gesund zur Arbeit, es entfallen Krankheitstage. Jeder von uns selber weiß das auch, dass er irgendwie anders ankommt, wenn er sich vorher einen kurzen Moment lang mal bewegt hat und frische Luft geschnappt hat. Stehen im Stau ist semi-attraktiv, würde ich sagen. Also insofern, ich habe da eigentlich eine schöne Zukunft vor meinem inneren Auge.
Frage noch ein bisschen persönlich. wenn du selbst Radsport fährst oder Rad fährst, wo trifft man dich? Was sind so deine Lieblingsstrecken? Hast du vielleicht Streckenempfehlungen, die deutlich unterrepräsentiert sind? Regionen, die du noch empfehlen kannst? Du hast ja bist ja wohnhaft in zwei Regionen in Deutschland. Vielleicht hast du da noch den einen oder anderen Insight, den du teilen kannst und magst.
Ich wollte gerade sagen, mit den Insights ist es wie beim Pilze sammeln. Ne? Man muss immer nochmal überlegen. Nein, ich wohne in Bonn. Das heißt, ich bin relativ viel sowohl mit dem Mountainbike als auch mit dem Gravel oder mit dem Rennrad in der Eifel unterwegs. Und da sind traumhafte Strecken, wenn man sich ein bisschen auskennt, auch ohne allzu viel Autoverkehr. Sonntags, nachmittags vielleicht nicht so der Hit, aber das ist auch gerade jetzt herrlich. Da ist ja auch ein großes Weinanbaugebiet an der Ahr. Super schön im Herbst da unterwegs zu sein. Kann ich sehr empfehlen. Hier in Freiburg bin ich auch viel unterwegs, hauptsächlich mit dem Mountainbike. Das mit den Radstrecken hier, die der Mountainbike-Verein geschaffen hat, das ist einfach großartig. Kenne ich auch so nur aus Freiburg. Es ist super toll und finde es klasse, was die Menschen da machen.
Super. Zwei Ziele, die wir uns notiert haben. Lieber Andreas, das war es tatsächlich schon. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch, dass wir heute hier bei Jobrad sein durften.
Danke dir, Felix, für die Einladung.
Dankeschön.